Zum Mythos der modernen Großstadt gehört untrennbar ein vibrierendes Nachtleben. Unzählige Filme, Bücher und Songs handeln davon. Doch in unserer nächsten Umgebung, da bietet sich derzeit oft ein anderes Bild. Clubs müssen schließen, weil die Anwohner sich belästigt fühlen oder weil sie durch immer höhere Abgaben in Bedrängnis geraten. Aufenthalts- oder Alkoholverbote werden erlassen, um Nachtschwärmer von öffentlichen Plätzen zu vertreiben. Um die Innenstadt ist also ein Streit entbrannt, der unter anderem daher rührt, dass die Stadtplanung das Nachtleben bislang vernachlässigt hat, meint unser heutiger Corso-Gesprächsgast Jakob F. Schmid. Er ist freiberuflicher Stadtplaner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HafenCity-Universität in Hamburg und einer der beiden Gründer des Internetblogs Stadt nach Acht, den es seit ziemlich genau einem Jahr gibt und der mit gutem Beispiel vorangeht bei dem Thema. Guten Tag, Herr Schmid.
Guten Tag, Frau Runau.
Herr Schmid, wie konnte es dazu kommen, dass die Stadtplanung sich bislang so wenig um das Nachtleben gekümmert hat?
Das wissen wir auch nicht. Das ist auch so ein bisschen unser Erkenntnisinteresse. Wie Sie schon gesagt haben, wissen wir ziemlich wenig über das Nachtleben. Ein Gegenbeispiel ist das Lebensmitteleinzelhandel. Dort wissen wir sehr viel über lokale Bedarfe, Einzugsgebiete und sogar erforderliche Quadratmeterzahlen. Und beim Nachtleben ist es eben nicht so. Was natürlich erstaunlich ist, weil, wie Sie bereits in Ihrer Einleitung gesagt haben, natürlich das Nachtleben auch viele Quartiere oder ganze Straßenzüge prägt und es dementsprechend auch teilweise sehr konfliktbeladen ist, also Stichwort Lärmemissionen. Das ist so unser konkret planerischer Zugang zum Thema und es gibt aber auch eine andere Makroperspektive, die Sie auch schon angesprochen haben. Das Nachtleben dient oft als Indikator für Urbanität oder je nach Perspektive oder auch Alter, auch als Indikator für die Lebensqualität einer Stadt. Und das Stadtmarketing beispielsweise hat es schon aufgegriffen. Man denke nur, wie viele Städte sich mit dem Titel Stadt mit der größten Kneipendichte schmücken oder etc. Und dahingehend ist es einfach erstaunlich, dass es im Bereich Stadtplanung da eigentlich trotz der genannten Problemlagen eigentlich noch fast gar nichts gibt. Und da wollen wir jetzt mit gutem Beispiel vorangehen.
Und als positives Gegenbeispiel taucht im Blog öfter Großbritannien auf. Die machen das offenbar anders.
Anders kann man es vielleicht nicht sagen, aber sie haben sich zumindest mal fokussiert auf diese Thematik. Sie haben für sich festgestellt, das ist ein Thema gerade für die Innenstädte. Die ganze Diskussion um die sogenannte Nighttime Economy kam Anfang der 90er Jahre in Großbritannien auf, auch vor dem Hintergrund, weil man nicht zufrieden war mit der Situation in den Innenstädten, die einfach nach 18 Uhr ausgestorben war, wenn es sozusagen der Einzelhandel geschlossen hat, dass dann nichts mehr los ist. Und ähnliche Situationen finden wir ja auch in vielen deutschen Großstädten. Man denke nur an Hamburg, wo eigentlich nach 20 Uhr oder mittlerweile nach 22 Uhr eigentlich gar nichts mehr los ist.
Nighttime Economy müssen wir vielleicht kurz erklären. Das ist urbane Nachtökonomie, also das gesamte Wirtschaftsgeschehen, was sich in der Nacht abspielt.
Ja, aus Großbritannien haben wir das ein bisschen übernommen, wenn man es jetzt mit urbane Nachtökonomie übersetzen möchte, so als Sammelbegriff für alles, was mit publikumsbezogenem Nachtleben zu tun hat, also im klassischen Begriffsverständnis Bar, Clubs, Diskotheken etc. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass natürlich nachts auch andere Leute arbeiten. Man denke an Schichtarbeit oder auch Krankenhäuser. Das dürfen wir jetzt da nicht vergessen, aber unser Fokus ist wirklich so auf den Nutzungen des klassischen Nachtlebens, wie man es landläufig versteht.
Ihr Blog, der ist ja so aufgebaut, dass er vor allem auf existierende Beiträge zum Thema hinweist und die versammelt unter thematischen Schwerpunkten wie urbane Nachtökonomie eben oder Verkehr oder Vergnügungsviertel. An wen richtet sich diese Sammlung? Wen möchten Sie erreichen?
Wir wollen da eigentlich so ein bisschen einen Transfer herstellen. Gerade wir kommen aus der Stadtplanung, das ist unsere Sozialisation und in dem Feld wollen wir auch tätig werden. Wir möchten aber auch so ein bisschen Transferarbeit leisten zwischen Stadtplanung, Politikberatung, Politik, die letztendlich über die Stadtentwicklung entscheidet und auch den Akteuren des Nachtlebens, sprich Clubbetreibern etc., da vielleicht auch eine Plattform bieten, um die anderen Motive und Handlungsrationalitäten etwas mehr zu verstehen.
Haben Sie irgendwelche Rückmeldungen, die darauf schließen lassen, ob diese Leute tatsächlich erreicht werden?
Ja, also gerade von kommunaler Seite haben wir ein paar Meldungen. Wir waren auch schon mal ein Gast bei zwei Podien. Da besteht eigentlich ein großes Interesse, auch gerade von Seiten der Kommunen, gerade natürlich von den Kommunen, die dahingehend Konfliktfelder haben. Also da gibt es einen großen Informationsbedarf und vor allem auch einen großen Forschungsbedarf.
Und was ist Ihre persönliche Motivation bei dem Ganzen? Geht es da auch um sowas wie die Rettung der Stadtnacht oder der Clubkultur? Die hat ja einen schweren Stand derzeit, nicht nur in Berlin.
Ja, also wichtig ist uns, wir verstehen uns nicht als Lobbyblock, weder für die Clubbetreiber oder für die Clubszene etc. Wir haben zunächst das genannte Erkenntnisinteresse und ansonsten natürlich so unsere persönliche Zielsetzung. Wir haben schon ein bisschen das Leitbild eines attraktiven, sicheren und sozial inklusiven Nachtlebens. Und das ist natürlich dann auch Motivation für den Blog.
Sozial inklusiv heißt auch, dass man zum Beispiel auf dem Platz Alkohol trinken darf, weil es günstiger ist?
Ganz aktuelle Thematik, gerade hier in Hamburg überlegt man sich das ja für ein Stadtquartier. In Freiburg wurde es ja auch umgesetzt und dann vor einem Gericht gekippt. Auch die Themen wollen wir eigentlich explizit aufgreifen, weil es hier auch ganz klar um wichtige soziale Fragestellungen im Kontext Nachtleben geht.
Aber nehmen wir mal dieses Problem, was im Moment überall so im Vordergrund steht. Diese Lärmbelästigung, Clubs in Wohnvierteln oder Clubs in der Innenstadt, Anwohner, die sich beschweren, das haben wir wirklich ja aller Orten. Wie könnte dann da jetzt eine bessere Stadt-Nacht-Politik aussehen?
Ja, das, da stehen wir einfach noch am Anfang.
Also da haben Sie auch keine Lösung.
Da haben wir noch keine Lösungen, da sind wir auch dran oder das interessiert uns auch. Da gibt es natürlich auch ganz konkrete Beispiele von räumlichen Begebenheiten, wo es sich einfach eignet. Hier in Hamburg oder in Berlin oder in anderen Städten hat man diese klassischen Clubs ja oft an Orten, wo sie eigentlich ganz gut aufgehoben sind, unter Eisenbahnbrücken, in Brachgebieten, in alten Fabriken. Also da geht es auch um konkret städtebauliche Fragestellungen. Darüber hinaus oder daneben oder als Metafrage stellt sich allerdings die Frage, wie wichtig ist uns das Nachtleben und welchen Raum geben wir ihm in unserer Stadt oder in unserer Innenstadt?
Ich habe mich vor allem gefragt, wie viel Planung das verträgt. Also wie viel subversive Energie braucht das Nachtleben und wie ist Planung damit kompatibel? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Beispiel Hamburg anschauen, da werden ja gerade wieder neue Clubs geplant und eröffnet. Eben Clubs vom Reißbrett, wie der neue Motoclub oder das Clubhaus auf St. Pauli mit diesen 5 Clubs, das im nächsten Jahr eröffnen soll. Glauben Sie, dass das spannende Orte werden?
Ich hoffe und ich denke es. Also dieses genannte Clubhaus, soweit ich dort Einblick habe in die Planungen, ist ja jetzt nicht aus dem Boden gestampft, sondern wurde ja auch mit Akteuren, die bereits vorher dort ansässig waren, mitentwickelt. Natürlich, ich würde da einem Interviewpartner auf unserem Blog zustimmen, der sagte, etwas Anarchie und Spannung gehört immer zum Nachtleben, klar. Aber das Nachtleben ist nun mal in der Stadt wirksam. Wie gesagt, es prägt ganze Stadtteile und Quartiere. Die Stadtplanung beschäftigt sich mit den räumlichen Begebenheiten in der Stadt und muss sich dementsprechend auch mit dem Nachtleben beschäftigen.
Jetzt haben wir viel über dieses Clubkulturthema gesprochen, die anderen Aspekte am Anfang auch schon mal kurz angerissen. Aber welche sind denn im Moment sonst noch besonders drängend?
Ein wichtiges Anschlussthema ist ja auch die sogenannte Gentrifizierungsdebatte, ist in Hamburg oder auch in Berlin viel diskutiert. Richtig ist sicherlich, dass das Nachtleben, also gerade wenn es eher ideell oder subkulturell geprägt ist, gewisse Standardpräferenzen oder auch Zwänge hat, in Orte oder in Quartiere zu gehen, wo man noch kostengünstig Räume anbieten kann. Und das deckt sich oft mit diesen Quartieren, die man landläufig auch als benachteiligt bezeichnet. Und das Nachtleben hat als publikumsbezogene Nutzung natürlich auch so ein bisschen das Potenzial, solche Prozesse auszulösen, wie man sie in der Gentrifizierungsdebatte beschreibt und diskutiert. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Branche ja auch immer sehr dynamisch war. Und es ist auch das Spannende und das Herausfordernde für die Stadtplanung. Also Läden machen teilweise auf, weil ein paar Leute sich entschieden haben, mal einen Club aufzumachen und dann nach 2 Jahren merken, dass es sehr, sehr anstrengend sein kann. Und inwiefern kann man das vielleicht auch planerisch dann etwas zementieren oder reglementieren oder zumindest gewährleisten, dass auch für solche, auch für das Nachtleben nach wie vor Platz in unseren Städten ist.
Eine klare Forderung also von Jakob F. Schmid. Er ist einer der beiden Betreiber des Internetblogs Stadt nach 8, den Sie im Internet finden unter stadtnach8.de und natürlich auch als Link auf unserer Webseite. Herr Schmid, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich.